Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Herzlich willkommen zum Podcast Macherinnen. Heute bei mir habe ich Frau Professor Dr. Brommer, Rektorin der Universität in Rostock. Es ist ja mein Anliegen, einmal im Monat Frauen sichtbar zu machen, Macherinnen sichtbar zu machen. Und wir haben bereits beim letzten Mal Eva-Maria Kröger ebenfalls aus Rostock vorgestellt. Heute bin ich froh, dass Sie da sind, Frau Professor Dr. Brommer. Darf ich Sie vielleicht mal ganz kurz bitten, sich selber vorzustellen? Wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier sprechen kann. Also mein Name ist Elisabeth Brommer, ich bin eine Amerikanerin und bin die Rektorin der Uni Rostock. Und tatsächlich bin ich schon seit 11 Jahren Rektorin an der Universität. Und bevor ich Rektorin wurde, war ich Professorin für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Also meine Studierende machen dann sowas wie hier Podcasts oder arbeiten für Marketing, Werbung, Journalismus in diesen Feldern. Und wenn man Professorin eine akademische Karriere anstrebt, dann hat man sehr viele Stationen, die nicht immer ganz freiwillig sind. Aber ich nenne das immer die akademischen Wanderjahre, die einen dann durch die Republik, aber zum Teil auch ins Ausland treiben. Und ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, die inzwischen alle aus dem Haus sind und freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir uns auch, oder ich mich ganz besonders, Frau Professor Brommer. Sie haben es ja gerade erwähnt, Sie haben verschiedene Stationen hinter sich, Leipzig, Wien, Hamburg, Potsdam, Babelsberg, Berlin. Das ist ja wirklich eine ganze Menge Stationen. Sie haben auch gesagt, dass Sie einen Mann haben, 3 Kinder. Wie haben Sie das alles unter einen Hut gebracht?
Naja, also es ist tatsächlich ja nicht ganz so einfach. Ich habe angefangen in Bayern, in München. Also ich bin selber in München groß geworden und hatte meine Promotionsstelle, also studiert in München, Promotionsstelle dann in München und habe da dann gleich mein erstes Kind bekommen, mein ältester Sohn, der inzwischen, ich glaube, 31 ist. Da war noch so, dass wir gedacht haben, das geht irgendwie mit Oma und Opa und das jongliert man irgendwie so. Dazu muss man natürlich sagen, dass Bayern eben nicht die neuen Bundesländer sind. Also Kita-Plätze wahnsinnig schwierig, Ganztagsplätze sowieso nicht. Und wenn, dann erst ein Kindergartenplatz ab 3 und dann wird das Kind um 12 vor die Tür gestellt. Also jetzt, wenn ich sozusagen in meine Heimatstadt fahre, also München, so ein Vorort, und dann sehe ich um 12 Kinder mit Müttern, dann frage ich mich immer, was machen diese Kinder hier? Und dann werden mir, ja, die sind nicht im Hort und dürfen nicht im Hort sein, so wie mein Sohn dann immer sagte, als wir hierher zogen, sagte er dann immer, die armen Heimkinder. Und sag ich, wer sind die Heimkinder? Na, die Kinder, die heimgehen müssen und nicht in Hort dürfen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, in München war das noch ganz anders. Und mein Mann, auch voll berufstätig, Entwickler, eine eigene Firma. Also das heißt, im Wettbewerb, wer muss dringend arbeiten, haben wir eigentlich immer beide das Gefühl gehabt, keiner kann zurückstecken. Und haben uns dann sehr früh Hilfe geholt mit einem Au-pair-Mädchen. Privilegierte Situation, die konnte bei meinen Eltern wohnen und dann auch als das zweite Kind kam, hat uns das sehr unterstützt, also eben diese ganzen Wege. Aber interessanterweise, als dann der Weg von Bayern uns nach Potsdam verschlagen hat, da brauchten wir dann kein Au-pair-Mädchen mehr, weil eben tatsächlich eben mit Ganztagskita, da waren die Kinder schon im Hort- und Schulalter. Da war ja dann eben alles gut versorgt. Und ich denke, dass ich meine dritte Tochter nicht in München nicht bekommen hätte, sondern in Potsdam war eben ganz klar, um die Ecke ist eine super Kita und da sind die Kinder dann gut versorgt. Natürlich glaube ich, wie alle arbeitenden Eltern mit diesem Aushandeln, wer wann was wie macht, aber am Ende hat das irgendwie funktioniert.
Ja, haben Sie sich mit Ihrem Mann gut geeinigt? Denn auch heute ist es ja leider immer noch so, dass doch Frauen eher die Sorgearbeit tragen. 90 Minuten am Tag, ein ganzes Fußballspiel, wo Frauen sich mehr um pflegebedürftige Angehörige, Kinder, Haushalt etc. kümmern. Aber da können Sie für sich sagen, ich hatte immer eine gleichberechtigte Familie, einen gleichberechtigten Mann.
Genau, ich glaube schon, dass mein Mann ist bei uns der Koch. Ich kaufe ein, er kocht. Wir haben da immer eigentlich eine, glaube ich, doch ziemlich gleichberechtigte Aufteilung. Wenn dann die Kinder klein sind und alle an einem zerren, dann glaubt man ja immer, man ist diejenige, die mehr macht. Und wenn er dann irgendwie 2 Wochen auf Dienstreise war, dann merkt man erst so, oh, was er doch alles weggeschafft hat. Also ich glaube, relativ gleichberechtigt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ganz früh schon immer klar gemacht, ich möchte Kinder und ich möchte Karriere machen. Und sozusagen bei der Wahl des Gatten habe ich das als ein Kriterium.
Bitte, und also Augen auf beiden Gatten auswählen.
Also es war immer klar, ich möchte gerne beides haben und das muss man irgendwie schaffen.
Ja.
Also so, dass ich auch eben tatsächlich auch versucht habe, nie in diese Falle Teilzeit nicht voll wieder einsteigen, sondern eben immer voll der wissenschaftlichen Qualifikation, also die weiterverfolgen.
Mhm. Nun haben wir ja gehört, Sie sind die erste Rektorin in Rostock. Also das war wirklich, glaube ich, ein Meilenstein, der letztes Jahr da begangen wurde mit Ihnen gemeinsam. Erstmal so, wie fühlt sich das erstmal an, jetzt die Rektorin der Universität Rostock zu sein?
Also es macht einen schon demütig. Also es ist schon also demütig im Sinne, Mensch, diese Uni gibt es seit 600 Jahren und du kannst sie jetzt mithelfen zu gestalten. Und was ich ja gerne machen möchte, ist ja so ein bisschen wegzukommen von zu sagen, wir sind 600 Jahre alt und die Älteste hier im Ostseeraum, sondern deutlich machen, Mensch, wir sind auch die Universität, wo Zukunft erfunden wird. Ich sage immer gerne, bei uns kann man Welt retten studieren. Aber eben Welt retten meine ich wirklich weit von Lehrkräftebildung zu Ingenieurwissenschaft, aber auch also Ethik hinterfragen, Geisteswissenschaft, eben die Fragen der Zukunft beantworten. Und dass das deutlich wird, wie innovativ die Uni Rostock ist, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben, um das zu zeigen, weil wir sind es schon. Wir müssen nur, glaube ich, allen das deutlich machen. Nein, und das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die ich sehr, sehr spannend finde.
Ich sehe, Sie sind auch total aktiv bei Facebook, bei den sozialen Medien. Also wenn ihr euch mal selber ein Bild machen wollt von Frau Professor Brommer, schaut mal bei den sozialen Medien vorbei, dann sieht man ja wirklich, dass Sie sehr vielfältige Kontakte haben, dass Sie versuchen, auch die Universität nach außen zu tragen, ein modernes Bild zu geben. Das ist so, was mir als Außenstehende einfach auffällt, wenn ich das mal so als Feedback
sehr schön, wenn man das sieht. Ja, unter Rektorin Brommer findet man mich bei Instagram zum Beispiel.
Ja. Genau. Nun ist ja die Wissenschaft das nicht allzu häufig, dass da eine Frau an oberster Stelle ist, die Macherin ist sozusagen der Universität beziehungsweise bei den Hochschulen. Wir haben das noch am Anfang, dass ungefähr pari pari Studierende sind, sowohl weiblich als auch männlich. Aber wenn wir dann wieder in die Führungsetagen gucken bei den Hochschulen, dann haben wir nur 20%. Was waren denn so Ihre Hindernisse, die Sie überwinden mussten oder Herausforderungen, denen Sie begegnet sind in Ihrer Karriere?
Naja, das Interessante in der Hochschulkarriere und auch also sozusagen der Weg zur Professur oder dann am Ende als Rektorin ist ja, also ich sage ja immer, es ist nicht die eine gläserne Decke, weil dann könnten wir sie ja sehr leicht durchstoßen. Also wenn wir jetzt wüssten, es sind nur das Kinder, es ist nur die Familie, es ist das, es ist, weil Frauen eben, was weiß ich, schlechter Gehalt verhandeln oder so. Aber das ist es ja blöderweise nicht. Sondern es ist ja dieses komische Gefühl, du bist im Studium, also schon in meinem Studium in den 80er Jahren wurde Kommunikations- und Medienwissenschaft von überwiegend Frauen studiert. Also ich würde mal sagen, wir waren da, jetzt sind es ja 80-90%, aber da waren wir sicherlich 60-70%. Und dann habe ich meine Promotionsstelle gehabt und dann wurde es schon irgendwie weniger. Da waren wir dann schon halbe-halbe, wo du dir denkst, wo sind denn die Frauen abgeblieben? Aber so aus meiner Kohorte waren auch einige, die dann tatsächlich auch eine Promotionsstelle gemacht haben. Und dann verliert sich das ja. Zur Habil sind es dann ja eben nur noch 30% und dann Professorinnen 20%, also insgesamt ist, glaube ich, also in Deutschland sind wir jetzt schon bei 27% Professorin, aber Uni Rostock ist echt das Schlusslicht. Wir sind also da gerade mal bei 21%. Und es sind eben so unsichtbare Mechanismen oder wir nennen das ja auch Leaky Pipeline auf der einen Seite, wo uns die Frauen irgendwie so verloren gehen. Und es ist schon dieses Unconscious Bias, dass Männer fragen, ob die dort promovieren, dass Frauen nicht gesehen werden, dass die Arbeit auch dann, wenn Frauen promovieren oder habilitieren, eher dann viel Energie in die Lehre stecken und sehr gute Lehrevaluationen haben. Aber eigentlich musst du so ein bisschen autistisch sein und dich um deine Forschung kümmern, weil nur das zählt ja dann, um Karriere zu machen. Und alle diese so kleinen Puzzleteile, führen eben zu einer strukturellen Benachteiligung. Und eben auch, wir sehen das in den Naturwissenschaften, dass Frauen sehr häufig dann, es geht ja immer dann darum, wer an welcher Stelle in der Autorinnenschaft genannt wird, oft einen schlechteren Platz kriegen, obwohl sie genauso viel arbeiten, aber das dann nicht so gewertschätzt wird. Und am Ende, wenn dann es dann um die sogenannte Bestenauswahl geht, ich glaube eben nicht, dass wir da wirklich die Bestenauswahl haben, sondern in den also sozusagen in der Vergangenheit, sozusagen wer nach diesen traditionellen Mustern irgendwie sozusagen in den Netzwerken drin war, von dem haben wir dann gewählt und da fehlten uns einfach immer die Frauen. So dass ich eben sagen kann, persönlich habe ich nicht unbedingt sozusagen die Diskriminierung erfahren. Also weil das ja eben nicht ist, dass dir irgendeiner sagt, du kriegst den Job nicht, weil du Frau bist. Also ich habe einmal in einer Kommission erlebt, dass man mich gefragt hat, wie man mit 3 Kindern habilitieren kann. Alter Mann, der mich das fragte, wo du dann so da sitzt und denkst, was soll ich jetzt sagen? Meine Kinder haben alle hauen, meine Arbeit ist so dünn. Das kann ich natürlich nicht sagen. Also ja, wir teilen uns das irgendwie auf und so. Und natürlich hätte ich sagen sollen, fragen Sie das meine männlichen Mitbewerber auch. Aber so schlagkräftig war ich da nicht, so schlagfertig. Ich war dann so, was sage ich da drauf? Habe dann auf die Gleichstellungsbeauftragte geguckt und die dann schaute mich groß an und sagte, ja, das finde ich auch interessant. Ich so, okay, also schwafelig irgendwas.
Ja.
Also ich glaube, das Tückische ist eben, dass man diese Benachteiligung eben nicht so merkt, sondern irgendwie dann eben nur feststellt, ja, wo sind denn die ganzen Frauen, mit denen ich hier angefangen habe? Wo sind die abgeblieben? Und da waren tolle, brillante Frauen dabei, die eben die Wissenschaft verlassen haben. Alle individuell aus verschiedenen Gründen, aber die hätten eigentlich alle auch bleiben können.
Nun haben wir ja auch als Landesregierung verschiedene Mentoring-Programme, auch gerade in der Wissenschaft, wo wir Frauen, Jungprofessorinnen unterstützen wollen. Was halten Sie von diesen Maßnahmen, beziehungsweise welche Maßnahmen ergreifen auch Sie, um gerade dann auch als Rektorin dann die jungen Frauen zu unterstützen an Ihrer Universität?
Genau, also wir haben ja dank des Landes eben, wenn wir das Mentoring-Programm anschauen, haben wir die Möglichkeit, dass wir zumindest... Also was Frauen unterstellt wird, ist ja ein bisschen, dass sie nicht das Selbstbewusstsein haben. Ich glaube das nicht mal. Aber dass das auf keinen Fall das Argument sein kann, dass sie eben die verschiedenen Trainings und Kurse haben und nochmal die Bestätigung bekommen, dass sie wirklich sehr gut sind und top sind, weil die Frauen sind eigentlich super ausgebildet. Die haben ja im Schnitt die besseren Noten. Also das wissen wir über fast alle Fächer hinweg. Also gibt es gar keinen Grund, sich das Gefühl zu haben, ich bin nicht so toll. Und dann eben über die positiven Rollenmodels eben zu sehen, dass man es schaffen kann, dass du mit Familie das schaffen kannst. Und das, glaube ich, ist schon ein großer Teil von Empowering. Und ich selber habe auch lange das Mentoring-Programm unserer Fachgesellschaft geleitet. Und habe auch da eigentlich dafür gesorgt, dass ich denke, warum sollen nur Frauen Mentoring betreiben, sondern warum also auch eben ein Professor soll sich um die Karriere einer jungen Frau kümmern. Und das funktioniert auch sehr gut. Also eben auch die Männer mit in die Pflicht nehmen. Also es ist nicht nur unser Frauenthema, sondern ein gesellschaftliches. Alle müssen schauen, dass wir den jungen Frauen ein Empowering geben. Und zusätzlich sind dann halt so Mittel da, dass man dann ja eben nochmal so ein kleines Forschungsprojekt fördern kann oder wir eben, wenn jemand auch mit Kind nicht, also noch bitte Kinderbetreuung mitfinanzieren und solche Dinge, die natürlich auch sehr hilfreich sind.
Frau Professor Brombeck, können Sie uns verraten, ob Sie selber einen Mentor oder eine Mentorin in Ihrem Leben hatten, wo Sie so heute zurückschauen und sagen, ja, die Person, die hat mich tatsächlich gefördert?
Ja, hatte ich. Also in verschiedenen Karrieren Unterstufen unterschiedliche. Also tatsächlich mein Einstieg in die Wissenschaft war bei einem Professor in München an der Filmuniversität oder Filmhochschule heißt sie. Und ich bin da im 7. Monat schwanger zum Vorstellungsgespräch gekommen. Und Professor Reimers, Karl Friedrich Reimers, hat sozusagen das vollkommen ignoriert und hat dann, ja, die Stelle ist sowieso, also die war erst dann frei, wenn mein Sohn irgendwie hätte 6 Monate alt sein sollen und hat ein ganz normales Vorstellungsgespräch geführt. Und jemand anders in der Runde hatte mich dann gefragt, wie ich mir das so vorstelle mit Kinderbetreuung und so weiter. Und da hatte er dann gesagt, wenn Frau Brommer meint, sie kriegt das hin, also hat das abgebügelt, dass ich darauf nicht antworten musste. Und das war eigentlich sozusagen eben schon ein Signal, das spielt hier überhaupt keine Rolle, wenn der Chef, also ich bin da eben tatsächlich mit Kugelbauch aufgeschlagen. Und dann habe ich auch tatsächlich dieses Fachmentoring-Programm, was von dem ich gesprochen habe, selber durchlaufen. Und meine Mentorin war Professorin Irene Neverle, eine der sozusagen für mich Großen bei uns im Fach, die sehr früh eine Professorin war, auch in der Fachgesellschaft führend, auch viel an Genderforschung, Frauenforschung betrieben hatte. Und Irene hatte mich damals sehr gut betreut und beraten und war damals, ich war ja sehr auf Filmhochschulen, dann sagte sie, du musst mal schauen, dass du an eine große Uni kommst, um zu zeigen, du kannst sozusagen auch an einer großen Uni mit vielen Studis arbeiten und lehren. Und deshalb bin ich dann nach Wien gegangen, als eben da die Stelle in Wien ausgeschrieben war. Sonst hätte ich vielleicht nicht gedacht, ach, das sollte ich machen. Und so war das, Wien, große Uni. Da gehst jetzt mal hin. Also da, und ich bin heute auch immer noch mit ihr im Kontakt und tausche mich aus.
Also wir brauchen sowohl die Frauen als auch die Männer, die uns unterstützen, die auch sensibilisiert sind und da einfach einen Blick drauf haben. Das ist auch nochmal ein schönes Fazit sozusagen, was wir auch unseren männlichen Hörern mitgeben können. Wir brauchen euch und schön, dass wir euch haben. Jetzt vielleicht zu dem nächsten Thema, Frau Professor Brommer. Sie widmen sich natürlich auch den Medien und untersuchen dort, wie Frauen repräsentiert sind, beziehungsweise wie sie nicht repräsentiert sind. Da haben Sie auch eine Studie, beziehungsweise mehrere, die unter dem Titel, unter dem Radar weibliche Führungskräfte im Blickpunkt veröffentlicht sind. Können Sie uns mal kurz darstellen, was so Ihre Ergebnisse Ihrer Studien sind, die Sie ja gemeinsam mit zwei weiteren Frauen, glaube ich, auch durchgeführt haben? Sie haben bei einer der letzten Veranstaltungen auf das tolle Buch von Caroline Kebekus, es kann nur eine geben, hingewiesen, wo auch Ihre Studien zitiert werden. Frau Professor Brommer, was haben Sie da so rausgefunden?
Naja, uns hat interessiert, wie Frauen in den Medien, und zwar in den audiovisuellen Medien, in Film, Fernsehen, Kino, Streaming, TikTok, Instagram, repräsentiert sind. Und es gab Studien aus den 90er Jahren, wo wir wussten, Frauen sind unterrepräsentiert. Und dann war so das Gefühl, ich habe das auch zusammen mit der Schauspielerin Maria Furtwängler gemacht, die hatte damals den Impuls gegeben, weil eben auffällig war, dass Schauspielerinnen ab 50 eben weniger Jobangebote bekommen. Und dann wollte sie wissen, sag mal, stimmt das oder ist das nur unser Gefühl? Und dann haben wir gesagt, na gut, wir setzen uns hin und zählen, wie oft kommen Frauen vor, in fiktionalen, also erfundenen Geschichten, in Nachrichtensendungen, in Talkshows, in Showprogrammen und als was kommen sie vor und so weiter. Und dann können wir feststellen, über alles auf eine Frau kommen zwei Männer. Also Frauen sind deutlich unterrepräsentiert im Fernsehen. Im Fiktionalen sind sie unterrepräsentiert, da kommen sie also in erfundenen Geschichten nur als junge Frauen vor, da ab 30 bis im erzählten Fernsehen alt. Es wird langsam besser, also wir haben die Studie jetzt zweimal gemacht und es gibt inzwischen mehr ältere Frauen, aber wir sind noch nicht bei pari pari. Aber was sozusagen das Gros ist, ist Informationssendungen, Nachrichtensendungen, Magazine. Wenn wir da gucken, wer die Experten und Expertinnen sind, die eingeblendet werden. Also wenn ein Minister, Ministerin befragt wird, so wie Sie, aber auf Sie kommen eben, auf die eine Justizministerin kommen dann vier Männer, die im Verhältnis befragt werden. Also der Frauenanteil unter den Expertinnen ist nur 20%, also 80% sind Männer. Und das aber auch in Berufen und Feldern, wo es die Frauen gibt. Weil gerne sagen uns die Journalisten, Journalistinnen, naja, es gibt hier keine Frauen in Karriere. Aber wir wissen, in der Justiz, also die Hälfte der Richter sind Richterinnen und die Hälfte der Staatsanwälte sind Staatsanwältinnen, Klammer auf, weil hier nur die Note zum Zugang zählt und die Frauen die bessere Noten haben, Klammer zu. Aber auch da sind Männer überrepräsentiert. Also 80% der befragten Menschen im Justizrechtsbereich sind Männer. Da liegt es nicht daran, dass es nicht die Frauen gibt. Und das kann ich für alle möglichen Berufe durchexerzieren, für Schule, für Gesundheit. Überall hätten wir die Frauen, aber sie kommen nicht vor. Das heißt, irgendwie trauen uns Journalisten, Journalistinnen nicht die Expertise zu, sind da irgendwie eingefahren, haben das traditionelle Bild des weisen Mannes, nicht des weißen Mannes, des weisen Mannes. Und wir Frauen werden irgendwie nicht gefragt.
Was können wir Frauen denn da machen?
Also wir Frauen können Folgendes tun, dass zumindest wir nicht dran schuld sind. Das heißt, wenn wir als Experte, Expertin gefragt werden, nicht absagen. Wenn wir absagen, müssen immer eine Frau empfehlen. Mhm. und tatsächlich auch alle ermutigen, zu ihrem, sozusagen Interviews zu machen und sich tatsächlich dann in Datenbanken eintragen. Weil das Verrückte ist ja, wenn wir nicht sichtbar sind, dann können sich andere junge Frauen wieder nicht vorstellen, dass sie Justizministerin werden können oder Unirektorin oder Professorin oder Klinikleiterin oder Schulleiterin oder sozusagen Wissenschaftlerin, weil wir nur die Männer sehen. Und das heißt, wenn wir uns das nicht, wenn wir nicht sehen, dann weiß ich ja gar nicht, dass ich das auch sein kann. Also dann fehlt uns das in der Vorstellung.
Ja. Ja, deshalb, was macht das denn? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich gucke Fernsehen und eigentlich möchte ich ja Frauen sehen. Eigentlich müssten ja auch die Sender, TV etc. daran interessiert sein, Frauen zu zeigen. Warum haben die das sozusagen noch nicht, sind sie noch nicht so sensibilisiert dafür?
Naja, weil eben ganz viele Männer die Programme machen und Programmentscheider sind, also nicht gegendert, weil tatsächlich sozusagen dann heißt, ja, wir haben lauter Redakteurinnen, aber der Programmleiter, der Redaktionsleiter ist ein Mann, der Intendant ist ein Mann, also wir haben auch weniger Intendantinnen. Und dann die Regisseure sind Männer, die Autoren sind Männer, Produzenten sind Männer. Wir wissen, dass eben Fernsehen eben auch hier zu 80% in den kreativen Bereichen, obwohl es die Frauen gibt, auch hier wieder die Hälfte der Alumna von Filmhochschulen sind Frauen, die kommen da nicht zum Zuge. Und das heißt, die erzählen irgendwie Geschichten für sich oder haben eine Vorstellung. Ich habe schon ganz oft gehört, ja, aber ihr Frauen seid ja selber schuld. Ihr wollt ja alle nur Tom Cruise sehen und irgendwie so knackige, der ist nicht mehr knackig, aber irgendwie Ryan Gosling, junge, knackige Männer. Und dann sage ich, ja, wer sagt das denn? Vielleicht wollen wir das auch sehen, aber auch Geschichten über uns und eben Geschichten über 50-jährige plus Frauen, die nicht in der Lebenskrise sind. Ich sage immer, ich habe gar keine Zeit für Lebenskrise, aber meine Lebenswelt ist ja auch nicht also ungewöhnlich, sondern warum werden solche Geschichten nicht erzählt?
Ja, genau. Also bei mir haben sie auf jeden Fall auch dafür Sensibilisierung gesorgt, dass wenn ich zu Medien gehe, da einfach mal nachfrage, wie sie das wahrnehmen und bei sich umsetzen. Deshalb möchte ich mich da ganz doll bedanken, dass sie die Studien auch durchgeführt haben, das einfach nochmal auf den aktuellen Stand gebracht haben, auch hier für Sensibilisierung sorgen. Vielleicht zum Abschluss, Frau Professor Brommer, was würden Sie Frauen mitgeben als Rat?
Ich würde mitgeben, seid mutig, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Alle kochen nur mit Wasser. Und lasst euch bloß nicht erzählen, dass wir zu emotional sind oder zu viel reden, weil empirisch gesehen stimmt das alles gar nicht. Sondern seid einfach ihr selbst, versucht gar nicht was anderes zu sein und seid mutig.
Vielen Dank, Frau Professor Brommer, dass Sie heute da waren und mit mir dieses wunderbare Gespräch geführt haben. Dankeschön.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.